Nee, es war ein Treffen von Menschen aus ganz Deutschland, aus Initiativen und Verbänden, die eben den Mieterschutz im Schilde führen und versuchen, eine Wohnungspolitik auch auszugestalten, die dem entgegensteht, was uns in die große Wohnungskrise geführt hat. Und da hat man gesehen, dass aus ganz Deutschland eben viele Menschen zusammenkamen, sehr kompetent miteinander gearbeitet haben, konzentriert Forderungen aufgestellt haben und so Ansätze gebracht haben für eine Politik, die eben wirklich Wohnraum für alle schaffen würde, im Gegensatz zu dem, was die Bundesregierung macht, was uns alle nur immer weiter in die Krise bringt.
Wenn wir jetzt darauf blicken, was alles bei dem alternativen Wohngipfel gestern besprochen wurde, dann wird man da ja eine ganze Weile brauchen, um das zusammenzufassen, denn da gab es ja mehrere Panel. Es ging unter anderem darum, Mietrecht neu zu denken. Es ging um Planungen für unten, von unten, Wohnen für alle. Das Gemeinwohl wurde auch angesprochen und Spekulation beenden. Unter diesem Titel gab es auch Veranstaltungen. Vielleicht, Herr Wild, was für Instrumente wurden denn gestern bei dem alternativen Wohngipfel besprochen, die es braucht, damit Menschen wieder bezahlbar wohnen können? Was sind denn da vielleicht die Resultate genau dieses Gipfels, die Sie uns hier noch mitteilen könnten?
Naja, zunächst muss man klar sagen, dass diese starke Wohnungsnachfrage, die wir durch Zuwanderung und ähnliche Punkte in den deutschen Wohnungsmärkten haben, dass diese starke Nachfrage natürlich zu erheblichen Problemen führt und weil gleichzeitig sehr stark renditeorientierte Investoren auf den Märkten aktiv sind, die diese Situation nutzen, ist natürlich zunächst mal ein sehr guter und umfassender Mieterschutz notwendig, weil das Angebot an neuen Wohnungen wird so rasch nicht entstehen, sodass also aus Marktideologie ein Gleichgewicht entstehen könnte. Damit ist nicht zu rechnen und deswegen muss zunächst natürlich der Mieterschutz deutlich verstärkt werden, zum Beispiel eine Bremse bei Wiedervermietungen, die auch wirklich ihren Namen verdient. Und wir brauchen aber auch in bestehenden Mietverhältnissen klar eine Kappung. Wir verlangen, dass die Mieten nicht mehr als 2% steigen dürfen. Und zu guter Letzt ein Punkt, der immer wieder zu einer Verdrängung von Mietern führt, nämlich die Modernisierung. Da brauchen wir auf jeden Fall eine massive Senkung der Mieterhöhungsmöglichkeiten nach einer Sanierung. Das sind sehr, sehr wichtige Mieterschutzregelungen, die wir zunächst dringend brauchen, weil wir auch bei deutlich mehr sozialem Wohnungsneubau nicht damit rechnen können, dass die Marktsituation sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren deutlich entspannt. Natürlich brauchen wir mehr sozialen Wohnungsneubau. Wir brauchen nicht mehr Eigentumswohnungen, hochpreisige Mietwohnungen, die den Investoren Geld in die Kasse scheffeln, sondern wir brauchen sozialen Wohnungsbau. Und das ist aber ein langfristiges Unterfangen, weil uns zum Beispiel die preisgünstigen Grundstücke dafür fehlen.
Abgesehen nun von Forderungen nach sozialem Wohnungsbau und wie man da mietrechtlich ja die Mieter und Mieterinnen sie besser stärken kann und mit Instrumenten wie Mietpreisbremsen oder aber auch Regelungen, dass eine Miete nicht mehr als 2% steigen darf und an so eine Inflationsrate gekoppelt wird. Da ging es ja gestern bei dem alternativen Wohngipfel auch noch um ja Formen von kollektivem Widerstand oder wie man sich auch zusammentun kann, um Wohnen anders zu denken. Vielleicht, Herr Henge, was waren da denn so Resultate oder Diskussionspunkte beim gestrigen alternativen Wohngipfel?
Ja, es hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt, dass gerade durch das Entstehen der vielen Initiativen, die oft eben im Kern Hausgemeinschaften sind oder von Siedlungen, die bedroht werden, weil da große Sanierungs- oder Modernisierungsprojekte sind. Also das heißt lokale Gruppen, die sich zusammengefunden haben und dann gegen quasi die Maßnahmen, die an einem Punkt von der Immobilienwirtschaft geplant sind oder durchgeführt werden sollen, um Menschen zu verdrängen, die dagegen den Widerstand organisiert haben. Diese Gruppen waren in vielen Fällen sehr erfolgreich und die haben eigentlich auch die Diskussion sozusagen wieder angeheizt und deutlich gemacht, wie umfassend diese Wohnungskrise ist, von der inzwischen ja auch breite Teile der Mittelschicht erfasst worden sind. Und aus dieser Erfahrung heraus wurde gestern natürlich schon auch über Verfahren gesprochen, Maßnahmen, wie wir das zusammenbringen können, wie wir jetzt auch sozusagen mit diesen vielen kleinen Gruppen, die wir haben, ein gemeinsames Netzwerk aufbauen können, das auch bundesweit agiert, das auch im Zusammenschluss mit den großen Organisationen des Mieterschutzes zusammenarbeitet, um so tatsächlich jetzt in die Politik diese Ansätze reinzubringen, von denen wir glauben, dass sie eben mit gemeinwohlorientierter Immobilienentwicklung zum Beispiel und viel besseren Mietengesetzen die Wohnungskrise oder der Wohnungskrise entgegentreten können.
Und wenn wir uns anschauen, was da bislang von der Koalition angegangen oder auch umgesetzt und diskutiert wurde, wenn es darum geht, die steigenden Mieten da aufzuhalten, dann ist es ja sowas wie Baukindergeld wurde jetzt beschlossen. Die Mietpreisbremse, die wurde angezogen. Es gibt da auch, zumindest wird das ja so bezeichnet, dass sie da angezogen wurde. So ein paar Vorhaben, wobei die Kritik auch, sie sagen angezogene Mietpreisbremse. Die Kritik ist da ja nach wie vor noch breit, dass da das Instrument eigentlich fehlt, um nämlich Verstöße gegen die Mietpreisbremse da auch wirklich zu verfolgen. Und diese Woche wurde außerdem berichtet, dass die Mietpreisbremse bereits 2020 in fast allen Bundesländern auslaufen könnte. Was halten Sie denn bislang von diesen Instrumenten, die da von der Koalition umgesetzt oder diskutiert wurden?
Ja, das ist nicht mal mehr ein laues Lüftchen, was da angekündigt wird, muss man leider formulieren. Es soll auch mehr Transparenz bringen für den Wohnungssuchenden, wenn er eine Wohnung anmietet. Aber die Voraussetzungen, dass tatsächlich die Mietpreise bei Wiedervermietung gedämpft werden, sind ja nicht nur mit mehr Transparenz zu sichern. Zum einen wird die Transparenz ja auch gar nicht geschaffen, weil da immer nur so kleine Häppchen rübergegeben werden. Wirkliche Transparenz ist für den Wohnungssuchenden immer noch nicht gegeben. Und zudem kommt es bei der Mietpreisbremse ja auch darauf an, dass die ganzen Ausnahmen, die da ermöglicht werden, tatsächlich auch beseitigt werden. Solange man die nicht beseitigt, wird man auch keine Dämpfung bei der Mietpreisbremse bekommen. Also es ist keine wirkliche Schärfung. Und man darf nicht vergessen, viele Vermieter ignorieren massiv alle gesetzlichen Regelungen, die zum Mietrecht existieren. Und das ist bei der Mietpreisbremse ganz besonders krass. Deswegen gehen wir davon aus, dass es tatsächlich auch eines Bußgeldes bedarf, wenn ein Vermieter diese Bremse zum Beispiel ignoriert. Davon ist aber nichts zu sehen. Das heißt, es wird weiter zum guten Ton gehören, dass die Mieter aufgrund der Wohnungsknappheit bei einem Vertragsabschluss sozusagen übervorteilt werden. Das kann nicht angehen und das ist überhaupt nicht ernsthaft in dem Gesetzentwurf drin. Genauso wenig die Modernisierungsregelungen, die senken. Die Senkung auf 8% ist tatsächlich wenig. Es ist natürlich niedriger, aber es ist wenig erfolgversprechend, weil es weiterhin eine massive Steigerung bedarf. Die Vermieter erhöhen einfach das Investitionsvolumen. Dann kommen sie auf denselben Ertrag. Das ist im Grunde wirklich kurzsichtig. Hier fehlt die Bereitschaft, tatsächlich einzugreifen und den Vermietern die Schranken zu zeigen.
Wirklich kurzsichtig, haben Sie gerade genau das bezeichnet, was bislang von der Koalition umgesetzt wurde, zum Beispiel an einer Reform der Mietpreisbremse. Nun ist die Frage die, ob das vielleicht auch Ihre Einschätzung zu dem bevorstehenden Wohngipfel der Bundesregierung ist, der heute ja stattfinden soll, wo 150 Vertreter und Vertreterinnen von Bund, Ländern, Kommunen, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, wie auch Mieterbund und Gewerkschaften und Bauwirtschaft zusammenkommen werden. Wie bewerten Sie denn genau diese Zusammenkunft zu diesem Wohngipfel der Bundesregierung? Einerseits an Erwartungen, die Sie daran knüpfen und an dem, wer da eingeladen ist, Herr Henge?
Ja, also die Eingeladenen sind ja nur ganz kleinem Maße Leute, die jetzt auch diejenigen vertreten können, die wirklich zu leiden haben unter der Wohnungskrise, also das heißt Wohnende und Wohnungssuchende. Und man muss dazu wissen, also nur zwei sozusagen sprechen im Namen von den Leuten, die wirklich Schwierigkeiten haben, Wohnungen zu finden. Und der Rest ist eben oder sind Vertreter von oder Lobbyisten der Bauwirtschaft, der Immobilienwirtschaft, der Finanzwirtschaft, also all diejenigen, die von dieser Krise profitieren, die es gut finden, wenn sich der Markt immer weiter zuschnürt und die Preise steigen. Also und was man ja sehen kann, was die Bundesregierung macht mit ihren Ideen, also mit Baukindergeld zum Beispiel, es geht immer darum, Eigentum zu fördern. Und wir glauben halt, das ist wirklich der komplette falsche Weg. Da ja dieser Wohngipfel zusammengeschrumpft ist auf ein Mittagessen im Kanzleramt, wo nur 2,5 Stunden Zeit ist, für diese vielen Leute überhaupt miteinander irgendwas zu sprechen und jede Person oder jede Gruppe, die da eingeladen ist, nur ein Rederecht hat von 60 Sekunden, kann man sich schon vorstellen, was da passiert. Also da wird einfach so ein bisschen zusammengesessen, bisschen was gegessen und man klopft sich gegenseitig auf die Schultern, dass das, was die Bundesregierung macht, nämlich die Investoren einzuladen, unsere Städte zu filetieren, doch ein ganz toller Weg ist und am Schluss wird irgend so eine komische Erklärung ausgegeben, die wirklich nicht das ist, was wir brauchen. Insofern meine Erwartungen an dieses kleine Wohngipfelchen sind einfach 0,0, da wird überhaupt nichts bei rauskommen, was wir brauchen. Und deswegen machen wir auch den Demonstrationen dagegen. Heute die Kundgebung um 14 Uhr auf dem Washington-Platz, also das heißt genau gleichzeitig, wie der Wohngipfel im Kanzleramt ist, stehen wir quasi direkt davor, hinter dem Hauptbahnhof und demonstrieren gegen diesen Wohngipfel, auch als klares Zeichen, dass wir davon nichts halten und dass es so nicht weitergehen kann.
Eine letzte Frage dazu. Sie haben angesprochen, gestern beim alternativen Wohngipfel wurde ja auch ein Netzwerk geknüpft, und zwar zwischen all den Gruppen, die da bislang in den unterschiedlichsten Städten eben aktiv sind und sich zum Beispiel im eigenen Kiez vernetzen und da wohnpolitische Arbeit tätigen, dass die gestern da mal zusammenkommen konnten, um gemeinsam ein Agieren zu beginnen. Wie sieht das Agieren künftig aus? Wie wird es denn da mit weitergehen mit den Ergebnissen des alternativen Wohngipfels?
Ja, wir haben das tatsächlich auch klar als einen ersten Aufschlag betrachtet. Dieser Zusammenschluss von traditionellen Verbänden, die bundesweit arbeiten, und lokalen Mieterinitiativen vor Ort ist ein Novum. Und wir wollen diese Pflanze hegen, denn wir glauben, dass nur durch diesen Zusammenschluss es möglich sein wird, auch nachhaltig die Politik für die Menschen in den Städten und auch auf dem Land letztendlich zu verbessern. Eine Politik, die diese Menschen nicht mitnimmt, die zur Miete wohnen oder die Probleme bei der Wohnungssuche haben, die muss irgendwann scheitern. Und deswegen glauben wir, dass ein solcher Zusammenschluss auch auf Dauer dringend erforderlich ist. Wir werden versuchen, diesen zu bauen. Wir haben hier einen ersten Versuch gemacht und wir sind optimistisch, dass wir in der Zukunft eine zunehmende Stärke gewinnen werden und die Politik an uns nicht mehr vorbeigehen kann.